Liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Strafrecht.at Reloaded. Wir sind bei Klartext Strafrecht STEOP, also Studieneingangs- und Orientierungsphase. Und mein Name ist Ingeborg Zerbes. Ich sitze hier mit meiner Mitarbeiterin Magistra Pia Ogris.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Und an den Reglern, so wie immer, Sarah Obino.
Hallo bei AT Reloaded, dem Podcast für Themen, Fälle und Lösungen aus dem Strafrecht.
In unserem Fragenpool, das wir entwickelt haben, sind uns noch außerhalb der letzten Vorlesung ein paar Fragen hängen geblieben. Und das ist jetzt genau das Thema, mit dem wir uns beschäftigen werden, also die noch nicht in der Vorlesung thematisierten Fragen. Ich schieße gleich einfach los. Was bedeutet unwertbehaftet? Das war die nächste Frage. Unwertbehaftet. Naja, das ist ein bisschen ein unspezifischer Ausdruck. Offenbar ist dieser Begriff gefallen im Zusammenhang mit Vorsatz. Gemeint ist das der Vorsatz im Strafrecht, anders als im Zivilrecht. Der Vorsatz, also das Wissen und Wollen einer Tat, im Sinn von § 5 StGB, ein Unrechtselement ist. Er ist der sogenannte subjektive Tatbestand und er ist auch, insofern kann man sagen, er ist unwertbehaftet, er entscheidet über die Qualität der Tat. Es ist zwar ein inneres Element, aber über die Qualität der Tat. Wie unwert, wie stark wird sie als Unrecht wahrgenommen? Ein viel geringeres Unrecht ist damit verwirklicht, wenn man nur fahrlässig handelt, weil man eben dann gerade nicht dieses gezielte Steuern zur Deliktsvollendung aufweist. Vorsätzliche Handlungen verwirklichen also ein schwereres Unrecht, Unwert der Tat, als Fahrlässigkeitsdelikte. Und die Schuld ist ein ganz anderes Element in Abgrenzung dazu. Das beinhaltet dann zusammengefasst die persönliche Vorwerfbarkeit der Tat. Also war der Täter fähig, das Unrecht der Tat einzusehen und sich danach zu verhalten? Das ist im Wesentlichen die Formel, mit der man die Schuld auf den Punkt bringen kann. Und dann gibt es auch noch so Entschuldigungsgründe wie mangelnde Zumutbarkeit. Das ist aber jetzt eben gerade nicht unwert, sondern alles schuldbehaftet. Und das unwertbehaftet spielt eine Rolle oder ist ein Ausdruck, die den Gegensatz der Unrechtselemente von der Schuld kennzeichnen.
Eine weitere Frage, die Sie uns gestellt haben, war zum Fall Jimmy Blue Ochsenknecht. Und zwar ging es in dem Fall darum, dass er seinen Geburtstag in einem Hotel gefeiert hat und die Rechnung dann nicht bezahlt hat. Und die Staatsanwaltschaft hat ihn dann angeklagt wegen schweren Betrug. Und ihre Frage war, warum das jetzt eigentlich ein Betrug ist und nicht einfach nur eine zivilrechtliche Forderung. Und dann haben Sie richtig erkannt, dass der Vorsatz sich beziehen muss auf die Täuschung im Tathandlungszeitpunkt und woher man das wusste im Fall Ochsenknecht eigentlich, dass er bereits bei der Hotelbuchung nicht vorhatte zu zahlen. So, also ganz richtig, in dem Fall war es eben so, er hat seinen 30. Geburtstag gefeiert, 2021 glaube ich war das, und da kam eine riesige Rechnung zustande mit sehr vielen Personen und die hat er dann nicht bezahlt und wurde dann von der Staatsanwaltschaft unter anderem in U-Haft genommen, das haben Sie sicher mitbekommen, und dann gab es ein Verfahren wegen schwerem Betrug. Wie ist es jetzt beim Betrug? Der Betrug 146 StGB, da geht es eben darum, dass man jemanden durch Täuschen über Tatsachen, einen Irrtum auslöst und dieser Irrtum die Person dazu bewegt, dass sie dann irgendeine Art von Vermögensverfügung macht, also dann auch einen Vermögensschaden hat. Und in unserem Fall war das, oder beim Rechnung nicht zahlen, fangen wir mal so an, beim Rechnung nicht zahlen, nicht, weil man Rechnung nicht zahlt, ist das nicht immer gleich ein Betrug, sondern nur dann, wenn man eben täuscht über Tatsachen, und zwar über seine eigene Fähigkeit oder über seine Willigkeit zu zahlen, täuscht. Und wenn dann die andere Person trotzdem irgendeine Leistung tätigt, irgendeine Vermögensverschiebung macht, dann hat man einen Betrug begangen, wenn man einen entsprechenden Vorsatz hat, einen Bereicherungsvorsatz. Und bei uns im Fall war es eben so, er hat offensichtlich ist man davon ausgegangen bei der SDA über seine Zahlungsfähigkeit oder Willigkeit getäuscht und dadurch haben die vom Hotel, die dachten, der kommt dorthin, feiert seinen Geburtstag, die denken, er wird ganz normal zahlen, das heißt, sie buchen das Hotelzimmer, sie bringen Getränke, kulinarische Leistungen, stellen die Räume zur Verfügung und er macht es dann aber nicht. Und die Staatsanwaltschaft hat jetzt Folgendes gesagt. Der Fall hat eine riesige Geschichte. Da gab es 5 Monate lang nach der Feier Kontakt zwischen Hotelier und Jimmy Blue Ochsenknecht. Er hat immer wieder gesagt, ja, werde ich gleich zahlen. Irgendwann hat er sogar geschrieben, habt ihr das Geld schon bekommen? Und dann gab es auch eine zivilrechtliche Klage noch und einen Pfändungsbescheid. Und immer noch kam keine Zahlung. Und aus diesem langwierigen Verlauf hat die Staatsanwaltschaft dann geschlossen, na okay, wenn du den so lange zum Narren hältst quasi, wenn du so lange nicht zahlst und so lange immer wieder sagst, hast du das Geld eh schon bekommen, obwohl du eigentlich wissen musst, dass der das Geld noch nicht gekriegt hat, dann wirst du wohl von Anfang an nicht in der Lage gewesen sein oder nicht gewollt haben, das zu zahlen, nicht willens gewesen sein, das zu zahlen. Und damit ist es dann ein Betrug, weil er schon in dem Moment, wo er hinkommt und die Leistungen kriegt, nicht vorhat, das zu zahlen oder weiß, dass er es nicht zahlen wird können. Und das Hotel dadurch einen Vermögensschaden leidet, weil die bringen die Leistungen nur, weil sie glauben, er wird es zahlen können.
Ja, noch eine Frage liegt uns vor. Ein bisschen komplex formuliert, ich referiere sie mal. Im Zusammenhang mit der lebenslangen Freiheitsstrafe wurde gesagt, dass es in Österreich keine lebenslange Freiheitsstrafe im eigentlichen Sinn gäbe, sondern die Höchststrafe lediglich 24 Jahre betrage. Und die Nachfrage war, trifft diese Aussage zu? Machen wir das einmal als erstes. Die Frage geht dann noch weiter. Zeitliche Freiheitsstrafen. Zeitliche Freiheitsstrafe kann bei uns höchstens 20 Jahre betragen. Das sehen Sie aus 18 Absatz 2 ganz abstrakt formuliert, aber auch bei den einzelnen Delikten, die natürlich dann entsprechend dem Paragraph 18 Absatz 2 auch keine höhere zeitliche Freiheitsstrafe anordnen. Und dann gibt es bei einigen Delikten, wenigen Delikten, die mit Freiheitsstrafe von 10 bis 20 Jahren oder lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht sind. Das sehen Sie Klassiker, zum Beispiel beim Mord oder beim Raub mit Todesfolge oder bei der Vergewaltigung mit Todesfolge. Die haben also angeordnet, die Alternative, eine Freiheitsstrafe ist auszumessen zwischen 10 und 20 Jahren oder aber bei einem schlimmeren Fall, bei einem grausamen Fall zum Beispiel, mit lebenslanger Freiheitsstrafe. Gut, ausschließlich mit lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht ist nur ein einziges Delikt bei uns und das ist das Verbrechen des Völkermordes. Völkermord ist ganz hinten bei diesen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgesehenen Tatbeständen 321 StGB. Gibt es ein lebenslang? Ja, als Strafdrohung gibt es ein lebenslang. Es gibt aber auch die Möglichkeit, bedingt entlassen zu werden, und zwar frühestens nach 15 Jahren, nach § 46 Absatz 6 StGB, bei einer günstigen spezialpräventiven Prognose, also wenn sozusagen der Täter entlassen werden kann, ohne dass zu befürchten ist, dass er gleich wieder was anstellt. Um es jetzt einmal ganz kurz auszudrücken, wenn diese günstige Prognose nicht gemacht werden kann, ja, dann kann schon passieren, dass jemand wirklich den Rest seines Lebens in Haft bleibt.
Vielleicht, weil es in der Frage steht mit den 24 Jahren, was Sie vielleicht meinen. Es gab in Österreich eine aktuelle Studie von der JKU Linz, Life is Life heißt die Studie, ist sehr spannend, schauen Sie sich mal an, wo man untersucht hat, wie lange sitzen in Österreich durchschnittlich denn tatsächlich Personen, die eine lebenslange Haftstrafe gekriegt haben. Und da ist rausgekommen, dass die meisten zwischen 21 und 24 Jahren entlassen werden. Vielleicht meinen Sie das. Die größte oder der Großteil der Personen wird zwischen 21 und 24 Jahren entlassen. Das meint aber natürlich nicht, dass niemand länger sitzen kann als diese 24 Jahre. Das ist nur damals bei dieser Studie rausgekommen.
Okay, das ist auch meine Vermutung, dass das der Hintergrund ist mit den 24 Jahren, die ja nirgends stehen, aber wohl sich verbreitet haben durch diese empirische Wahrnehmung. So, die Frage geht weiter, wie ich schon angekündigt habe. Außerdem wurde in einem weiteren Fall schwere Körperverletzung behandelt. Dabei erhielt die betreffende Person neben einer Freiheitsstrafe auch eine sogenannte Sicherungsverwahrung. Das wurde abgekürzt mit SV, also wir nehmen an, es ist Sicherungsverwahrung. Diese Benennung gibt es übrigens nur in Deutschland, aber de facto könnte man das auch bei uns so formulieren, wodurch diese Person dann über die Freiheitsstrafe hinaus länger in Haft war. Mit dieser Strafe war der Fragensteller, die Fragestellerin noch nicht vertraut und wollte dann noch einen näheren Blick dazu. Also, grundsätzlich ist es so, dass die Höhe unserer Strafe aufgrund des Schuldprinzips nicht über die Höhe der Tatschuld, also nicht über das der Tatschuld angemessene Maß hinausgehen darf. Ja? Das Schuldprinzip ist nicht nur erforderliche Bedingung von Strafe überhaupt, also nicht nur dem Grunde nach, sondern das Schuldprinzip begrenzt auch das, was für eine Strafe angemessen ist. Unter ganz bestimmten Umständen kann aber eben zusätzlich zur Strafe auch eine sogenannte freiheitsentziehende, vorbeugende Maßnahme verhängt werden. Und was soll diese freiheitsentziehende, vorbeugende Maßnahme bewirken? Sie soll eben bewirken, dass die Gefährlichkeit des Täters kontrolliert wird. Eine Gefährlichkeit und ein Kontrollbedarf, der eben über eine Schuld angemessene Strafe hinausgeht. Das ist der Hintergrund. Also es gibt sozusagen Maßnahmen, freiheitsentziehend, die vom Täter, von der Täterin wohl auch als übel empfunden werden oder als Strafe empfunden werden, die aber genau das nicht sein sollen und nicht sein dürfen, weil das Schuldprinzip die Strafe eben nach oben hin begrenzt. Und hier hilft man sich mit einer freiheitsentziehenden, vorbeugenden Maßnahme, die nur der Gefährlichkeit des Täters, der Täterin entgegenwirken soll. Nur der Gefährlichkeit, ein darüber hinausgehendes Übel darf dieser Person eben nicht zugefügt werden. Und diese Person ist im Rahmen dieser Maßnahme auch einer Behandlung zu unterziehen. Und welche Maßnahmen sind es, die Österreich dazu bietet? Also nicht jeder gefährliche Täter kann dann auch noch zusätzlich zur Strafe untergebracht werden, sondern nur ganz bestimmte Delikte und ganz bestimmte Ursachen für diese Gefährlichkeit des Täters können zu so einer Maßnahme führen. Das ist ganz wichtig, dass Sie das wissen, dass nicht jede schlechte Prognose, die man einem Täter gegenüber sieht, dass nicht jede dieser Prognosen zu so einer Maßnahme führen kann. Was haben wir? Also wir haben drei, in Österreich gibt es drei dieser vorbeugenden Maßnahmen, freiheitsentziehenden vorbeugenden Maßnahmen. Das ist einmal die berühmteste dieser Maßnahmen, die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum, § 21 StGB. Sie betrifft Täter, die bei der Tat wegen einer schwerwiegenden, nachhaltigen psychischen Störung zurechnungsunfähig oder vermindert zurechnungsfähig waren. Man braucht eine Anlasstat einer bestimmten Schwere und auch einer bestimmten Qualität und man braucht eben diese ungünstige spezialpräventive Prognose, also eine ungünstige Prognose im Hinblick darauf, dass der Täter, die Täterin auch in Zukunft schwerwiegende strafbare Handlungen bestimmter Qualität begehen wird. Zweite Unterbringungsmöglichkeit ist die Unterbringung in einer Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher, § 22 StGB. Sie betrifft drogen- oder alkoholabhängige Täter wegen einer strafbaren Handlung im Zusammenhang mit eben dieser Sucht. Das ist auch noch wichtig. Nicht irgendeine strafbare Handlung, sondern eine suchtbezogene strafbare Handlung. Und der dritte auf Null gehende Bereich, was das Quantitative betrifft. Also es ist kein einziger Täter meines Wissens nach in einer solchen Verhaftung. Das ist die Anstalt für gefährliche Rückfallstäter, § 23 StGB. Es geht um Gewalt- und Sexualstraftäter mit einem Hang zu derartigen Straftaten, sowie erst vor kurzem in Kraft getreten gegen terroristische Straftäterinnen und Straftäter. Aber auch da die praktische Anwendbarkeit tendiert gegen Null. Und das ist wahrscheinlich auch gut, so wage ich zu bemerken, weil gerade terroristische Straftäter, die jetzt gemeinsam in eine solche Unterbringung kommen, sich bestens dort weiter radikalisieren können, nämlich durch ihre Mithäftlinge. So, aber das jetzt nur am Rande. Also wichtig ist, dass Sie diese drei Unterbringungsmöglichkeiten kennen. Die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum, das ist praktisch am wichtigsten. Die Unterbringung in einer Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher und dann praktisch gesehen ganz am Rande die Anstalt für gefährliche Rückfallstäter, also für gefährliche Hangtäter. Das ist das übrigens, was in Deutschland dieser viel diskutierten Sicherungsverwahrung entspricht.
Die nächste Frage, die bringt uns zu einem Begriff, der im Strafrecht immer wieder und auch heute in der Podcast-Folge schon mehrmals gefallen ist. Und zwar ging es heute schon mehrmals um eine spezialpräventive Prognose. Und die nächste Frage fragt, was genau ist bei der Diversion eigentlich mit der Voraussetzung, die Strafe ist weder spezial noch generalpräventiv notwendig oder geboten gemeint? Wann ist eine Strafe weder spezial noch generalpräventiv geboten? Die Diversion kennen Sie bestimmt schon, diese alternative Erledigungsform, wo es eben zu keiner Strafe, keinem Urteil kommt, sondern man, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, dem Täter anbieten kann, dass er Diversionsleistung stattdessen erbringt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und eine dieser Voraussetzungen ist, Strafe ist weder spezial noch generalpräventiv notwendig. So, diese zwei Begriffe haben Sie ganz am Anfang der Vorlesung und ganz am Anfang im Skriptum schon gelernt, weil es die grundsätzlichen Zwecke unserer Strafe sind. Spezialprävention heißt, der Täter, die Täterin soll davon abgehalten werden, erneut der Straftat zu begehen und resozialisiert werden. Und Generalprävention heißt, die Allgemeinbevölkerung soll einerseits bestärkt werden, sich an Normen zu halten und andererseits abgeschreckt werden, davon selbst Täter, Täterinnen zu werden. Und jetzt schaut man bei der Diversion, wenn alle Voraussetzungen gegeben sind, also zum Beispiel keine schwere Schuld vorliegt, die Strafdrohung nicht so hoch ist, der Sachverhalt ausreichend geklärt ist, schaut man, okay, wäre aus irgendeinem Grund jetzt eine Strafe aber trotzdem sinnvoller? Und zwar entweder, weil man mit der Strafe den Täter besser davon abhalten könnte, nicht wieder Straftaten zu begehen, oder notwendiger Signal an die Allgemeinbevölkerung. Und wenn das nicht der Fall ist, also wenn man davon ausgeht, auch mit einer Diversion wird der oder die das nicht noch einmal tun und auch für die Allgemeinbevölkerung aus generalpräventiven Erwägungen ist es nicht erforderlich, eine Strafe auszusprechen, dann kann man eine Diversion machen.
Ja, wir sind mit den Fragen, die von Ihrer Seite gekommen sind, damit durch. Es ist keine einzige Frage, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, gekommen zum Strafprozessrecht. Tun Sie es nicht spritzen, bitte, auf keinen Fall für die Prüfung. Was ist wichtig vom Strafprozessrecht? Das ist ein ziemlich kompliziertes, hochinteressantes System in Wahrheit, weil es geht ums Eingemachte letzten Endes. Es geht um polizeiliche Zwangsmittel, es geht dann um eine Drohung, es geht darum, dass man einen Sachverhalt so aufklärt, dass man nachher jemanden wirklich, also dass man nachher berechtigt ist, von Staats wegen berechtigt ist, jemanden mitunter zu verhaften oder eine Freiheitsstrafe zu verhängen. Wichtig ist, dass Sie die Funktion des Strafverfahrens kennen. Wichtig ist, dass Sie wissen, welches staatliche Organ, welche staatliche Institution ist für welchen Schritt im Strafverfahren verantwortlich. Wer für das Ermittlungsverfahren? Die Kriminalpolizei, die Durchführende, die Staatsanwaltschaft, die Leiterin. Die Staatsanwalt erhebt dann schließlich die Anklage oder stellt das Verfahren ein. Das Gericht fällt das Urteil. Das Gericht im Ermittlungsverfahren hat noch so für einzelne Zwangsmittel eine Funktion. Und dann gibt es auch noch die Figur des Rechtsschutzbeauftragten mit einzelnen Zuständigkeiten, was die Kontrolle insbesondere von heimlichen Ermittlungsmaßnahmen betrifft. Mir bleibt jetzt noch Ihnen alles Gute für die Prüfung zu wünschen. Toi, toi, toi. Ich hoffe, dass Sie möglichst gut abschneiden und ganz ruhig und entspannt zur Prüfung kommen.